DW Menschen und Märkte.
Die Deutsche Bank in roten Zahlen. Warum das letzte Quartal so schlecht ausgefallen ist. Geschwisterhochzeit am Reisemarkt. TUI und TUI Travel fusionieren. Ölbohren im Urlaubsparadies auf den Kanaren regt sich heftiger Protest. Und beim Salon du Chocolat in Paris gibt es Schokolade als Kunstobjekte. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Die Deutsche Bank ist das größte deutsche Geldinstitut. Für einige Beobachter ist sie zurzeit aber auch so etwas wie die Skandalnudel der Branche. Die Frankfurter haben nämlich schon Milliarden zurückstellen müssen, weil sie in so viele Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind, deren Ausgang noch sehr teuer werden kann. Kein Wunder, dass die Bank nicht mehr viel verdient. Wenn überhaupt noch, im dritten Quartal etwa ist sie in die roten Zahlen gerutscht. Konrad Busen hat festgestellt, dass es für das schlechte Teilergebnis aber verschiedene Gründe gibt.
Die Gewinne und Reserven sind in den Taschen der Mitarbeiter gelandet und nicht in den Reserven der Bank.
Harte Worte von Bankenfachmann Dieter Hein. Heißt das, bei der Deutschen Bank ist jetzt Karl Marx eingezogen? Die Gewinne und Reserven der Deutschen Bank in den Taschen der Mitarbeiter und nicht bei den Aktionären? Die Angestellten der Deutschen Bank reißen sich den Gewinn unter den Nagel. In den vergangenen 2 Jahren hat die Deutsche Bank insgesamt nur rund 900 Millionen Euro Gewinn ausgewiesen. Die Deutsche Bank aber hat in diesem Zeitraum an die Manager Boni in Höhe von 6,3 Milliarden Euro bezahlt. Dieter Hein.
Also für welche Erfolge denn? Man hat eine Sparbuchrendite erzielt, also man hätte zumindest die Boni streichen sollen.
Auch Dirk Müller. Autor und ehemaliger Börsenhändler kritisiert die Boni. In den vergangenen Jahren habe sich hier kulturmäßig bei der Deutschen Bank viel zu wenig geändert.
Erstmal ist es gut, dass die Mitarbeiter am Ertrag eines Unternehmens beteiligt werden. Das würden sich viele Mitarbeiter in anderen Branchen auch wünschen. Nur das Problem besteht, wenn das natürlich nur an wenige geht, die dafür dann unglaubliche Risiken eingehen, in der Gier nach den Boni auch die Rechtsrahmen bis an ihre Belastungsgrenze sprengen und gerne mal auch darüber hinaus, sonst hätte man diese Rechtsstreitigkeiten nicht. Also hier ist ein offenkundig vollkommen falsches Anreizsystem.
Stattdessen werden die Eigentümer zur Kasse gebeten über mehrere Kapitalerhöhungen. Dieter Hein von Fair Research.
Und das ist aus meiner Sicht allein in den letzten 2 Jahren ein zweistelliger Milliardenbetrag. Also die Aktionäre kriegen 1,5 Milliarden an Dividenden, um wahrscheinlich das Zehnfache an Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Dass die Aktionäre das mit sich machen lassen, ist eigentlich mehr als erstaunlich, denn sie sind ja eigentlich die Eigentümer.
Demzufolge sei Demokratie auf der Hauptversammlung Fehlanzeige. Auch weil mit Paul Achleitner, dem Aufsichtsratschef, und jetzt auch noch mit dem neuen Finanzvorstand Markus Schenk immer mehr Goldman Sachs-Leute bei der Deutschen Bank einziehen. Die Deutsche Bank sei fest im Griff von Leuten, die an das Investmentbanking glauben, kritisiert Dieter Hein.
Also bei der Deutschen ist es besonders krass. Da hat man aus meiner Sicht den Bock zum Gärtner gemacht. Andrew Jane, der eine Vorstandsvorsitzende, war davor 10 Jahre lang Chef des Investmentbankings und die ganzen Rechtskosten gehen fast sämtlich zulasten des Investmentbankings eigentlich. Das sind Kosten, die von den Geschäften der Investmentbanker verursacht wurden.
Nun hat die Deutsche Bank einen Quartalsverlust gemeldet. Vorstellbar ist, dass die Rechtskosten so hoch werden, dass sie der Bank auch für das Gesamtjahr einen Verlust bescheren. Und dann wäre es das mit den Boni gewesen. Dirk Müller.
Da warten wir mal ab, was noch an Rechtskosten aus den USA kommen. Da will man ja noch einiges bis Ende des Jahres gesettelt haben. Und da ist noch vollkommen offen, wie hoch die Summe am Ende ist, die hier auf dem Preisschild steht. Aber solange die Unternehmen mehr Gewinne mit ihren merkwürdigen Geschäften machen, als sie am Ende als Strafe zahlen, werden sie es wohl weiter tun.
Quo vadis Deutsche Bank? An der Börse in Frankfurt gibt es viele Zweifler.
Berichtet Konrad Busen. Am europäischen Reisemarkt kommt es zu einer Art Geschwisterhochzeit. Die Aktionäre der Hannoveraner TUI und ihre Pendants von der Londoner TUI Travel haben gestern einer Fusion ihrer beiden Unternehmen zugestimmt. Was ist von diesem Zusammenschluss zu erwarten? Spielt die Größe eines Unternehmens auf diesem besonderen Markt wirklich eine entscheidende Rolle? Darüber machen sich auch die Akteure an der Frankfurter Börse so ihre Gedanken.
Die TUI-Familie sah bislang etwas eigenartig aus. Denn neben der vergleichsweise kleinen Mutter TUI aus Deutschland stand eine riesenhafte Tochter in Großbritannien, nämlich TUI Travel.
TUI Travel PLC. Making travel experiences special.
Und, um im Bild zu bleiben, Mutter in Hannover und Riesentochter in London waren nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen, was für eine Zusammenarbeit bekanntlich ungünstig ist. Diese Zeiten sind nun vorbei.
Heute kommt zusammen, was zusammen gehört, und das ist genau das, was die Aktionäre sich immer gewünscht haben. Eigentlich wollte man ja schon immer die TUI Travel übernehmen. Man hat es aber nicht so richtig geschafft, weil einem dann ist auch das Geld ausgegangen. Und jetzt aber mit der Fusion schafft man endlich, dass diese beiden Einheiten zusammengehen, und das wird auch gut sein für die TUI AG.
Sagt der Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler. Andere Anleger sahen das offenbar ähnlich. TUI-Aktien kletterten am deutschen Aktienmarkt kräftig und auch Papiere von TUI Travel in London stiegen im Kurs. TUI Travel ist vor 7 Jahren entstanden, als Zusammenschluss zwischen TUI und seinem britischen Rivalen First Choice. Allerdings reichte das Geld bei TUI nicht, um das neu entstandene Unternehmen komplett zu übernehmen. Und so hielt die Mutter TUI nur etwas über die Hälfte der Anteile an TUI Travel. Sie konnte deswegen nur begrenzt bestimmen, was in London zu geschehen hätte. Dummerweise aber fließen 95% des Konzernumsatzes durch die Londoner TUI Travel. Die Fusion soll nun konsequenterweise einen einheitlichen Konzern formen, der schlagkräftiger agieren kann. Askan Iredi, Chefanlagestratege von der Aktionärsbank.
Also ist es in jedem Fall eine Kostenfrage, wenn man sich zwei Strukturen leistet, die eigentlich gemeinsam, also zusammengeschlossen, effizienter arbeiten kann. Das machen andere auch so, und ich glaube, das gilt es eigentlich immer, unnötige Kosten zu vermeiden. Das ist einfach eine Frage des gesunden Menschenverstands.
Zumindest aus Aktionärssicht. Denn die Fusion könnte dem Megakonzern mit Umsätzen deutlich im zweistelligen Milliardenbereich helfen, rund 170 Millionen Euro jährlich zu sparen. Steigen könnten die Gewinne zum Beispiel auch durch eine bessere Auslastung von Hotels oder Kreuzfahrtschiffen. Und schließlich geht es bei dem Zusammenschluss auch um Macht.
Man kann profitieren an einem Reisekonzern deshalb, weil man natürlich bessere Kontingente, größere Kontingente bei Hotels buchen kann beispielsweise. Man hat also definitiv Skaleneffekte, nicht nur bei rein organisatorischen Fragen, sondern gerade halt auch im Einkauf. Und das sind natürlich Fragen, wo ein ganz großes Reiseunternehmen immer noch einen kleinen Vorteil sich erzielen kann. Die Marktmacht ist in jedem Fall gewaltig, und das sollte man nicht vergessen, dass es eben bei dem größten Reisekonzern eben darum geht, dass man ganze Fluggesellschaften ja finanzieren kann und die damit abhängig werden. Die Marktmacht ist also gewaltig.
Und diese Marktmacht schließlich wird in Zukunft in Hannover koordiniert.
Wir haben noch viel vor und stehen vor großen Herausforderungen.
Herausforderungen, die nun die Familienmutter TUI in die Hand nehmen kann und nehmen wird, und nicht mehr die Riesentochter in Großbritannien.
Mischa Ehrhardt berichtete aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Die Kanaren, eine Inselgruppe vor der Küste Nordafrikas, gehören zu Spanien und sind, das kann man ohne jede Übertreibung behaupten, ein europäisches Urlaubstraumziel. Ausgerechnet dort will jetzt ein schottischer Konzern Probebohrungen durchführen, in der Hoffnung, Öl zu finden. Im Urlaubsparadies regt sich heftiger Protest, berichtet Daniel Sulzmann.
In den sozialen Netzwerken ist der Aufstand so richtig angekommen. Wer auf YouTube geht und Canarias Petróleo eingibt, der wird mit einer Flut von Aufnahmen und Spots überschüttet, in denen Menschen jeden Alters und Geschlechts, Künstler und Umweltschützer ihren Protest gegen die geplante Erdölförderung vor den Kanarischen Inseln äußern. Es ist ein Geschäft für eine ganz kleine Gruppe, aber ein Desaster für Millionen, sagt dieser Mann. Angefangen hatte alles schon vor Jahren. Damals vergab, eher still und leise, die sozialistische Regierung Spaniens Lizenzen für Probebohrungen vor den Kanaren an einen schottischen Konzern. Und jetzt sind auch die Spanier Repsol mit im Boot. Ihr Sprecher Christian Rix sieht kein Risiko für die Umwelt auf den Kanaren.
Katalonien hat in Spanien mehr Touristen als die Kanarische Inseln. Und in Katalonien haben wir auch eine Ölplattform, die seit 30 Jahren produziert. Die Sachen können zusammen leben, und das passiert einfach in einem entwickeltes Land.
Das sehen die Menschen dort komplett anders. Zuletzt demonstrierten nach Angaben von Umweltorganisationen mehr als 30.000 bis 70.000 Menschen gegen die geplanten Probebohrungen. Nach letzten Umfragen sind mindestens die Hälfte der Kanarenbewohner gegen die Probebohrungen. Denn seit März wird es eng für die Gegner der Ölförderung auf den Kanarischen Inseln. Und das liegt an Marokko und seinen Ölvorkommen. Auf der Höhe des Kap Juby, gerade mal 100 Kilometer südöstlich von Fuerteventura, hat eine schottische Firma im Frühjahr bei Probebohrungen tatsächlich Erdöl- und Erdgasvorkommen entdeckt. Noch ist das alles 100 Kilometer weit weg, aber das soll sich schnellstmöglich ändern, wenn es nach dem Willen der spanischen Regierung in Madrid geht. Industrieminister Soria verspricht Tausende von neuen Arbeitsplätzen auf den Kanarischen Inseln, wo die Arbeitslosigkeit trotz rund 12 Millionen Touristen im Jahr immer noch weit über dem schon wirtschaftlich gebeutelten Festland liegt. Die Quote über 30%. Trotzdem ist der Widerstand auf den Inseln groß. Überall sind Plakate, Inschriften und Transparente zu sehen. Die Kanaren sagen Nein zum Erdöl und Ja zu den erneuerbaren Energien, steht da. Ezequiel Navio koordiniert im Auftrag der Regierung der Kanarischen Inseln den Widerstand gegen die Probebohrungen von Repsol. Und siehe da, auch ein deutscher Energiekonzern ist mit im Boot. Wir wissen, dass Repsol schon ein gutes Geschäft gemacht hat, als die Firma das Recht bekam, hier nach Öl zu bohren. Da hat sie 50% der Anteile an andere Firmen verkauft, 20% auch an die deutsche RWE. Für Delfine und Wale sind die Probebohrungen nachgewiesenermaßen schädlich. Ihre Gehöre werden durch den Lärm kaputt gemacht, der Krach vertreibt die Tiere. Und die Touristen können es auch nicht wirklich verstehen.
Dass man halt wieder anfängt, nach Öl zu bohren, anstatt sich hier, wo man eigentlich versucht hat, ja ein bisschen anders zu sein auf der Insel, halt wieder mit den ganz normalen klassischen Energien anfängt, anstatt dass man versucht, auch ein bisschen was anders zu machen. Also mich würde, sagen wir mal so, eine Bohrinsel mehr stören, als wenn ich jetzt die 4 Windräder da drüben auf dem Hügel sehe. Das ist ja nicht nur das Auslaufen. Ich meine, wenn man Öl verbrennt, ist auch CO2, also von dem her.
Doch die Insulaner wehren sich inzwischen mit allen Mitteln. Der Stadtrat von Arrecife, der Hauptstadt von Lanzarote, hat Industrieminister Soria Ende Juni inzwischen zur Persona non grata, zur unerwünschten Person erklärt. Und das, obwohl der Mann auf Gran Canaria geboren wurde und nicht müde wird, zu erklären, dass die Ölförderung das Land unabhängiger machen könnte von Importen. Und trotzdem, weil ich der Minister für Tourismus, Industrie und Energie bin und außerdem, weil ich von den Kanaren stamme, ist das, was ich will, dass wir auf den Kanaren Aktivitäten sehen, die die Zahl der Arbeitslosen senkt, die Industrie stärkt, also dass Dinge passieren, die wir damit ankurbeln. Einen Teilerfolg haben die Befürworter der Probebohrung allerdings schon erzielt. Die Inselregierung der Kanaren hat das ursprünglich für den 23. November angekündigte Referendum über die Probebohrungen abgesagt, weil die Regierung in Madrid eine Klage dagegen vor dem Verfassungsgericht angekündigt hatte.
Soweit Daniel Sulzmann. Schokolade, das war einmal ein Luxusgut. Im 18. Jahrhundert konnten sich das nur sehr wenige Leute leisten. Meistens waren es adlige Müßiggänger, die des Nachmittags eine Schokolade schlürfen konnten. Damals wurde die exotische Frucht noch getrunken. Inzwischen hat sich das alles gründlich geändert. Ein Alltagsprodukt, über das sich so mancher überhaupt keine Gedanken macht. Von der Kalorienzählerei mal abgesehen, denn schlank wird man damit eher nicht. Aber Schokolade ist mehr als nur eine süße Leckerei. Wie exklusiv das ehemalige Luxusgetränk sein kann, hat meine Kollegin Frauke Feldmann erlebt, als sie die Pariser Schokoladenmesse besucht hat. Der Salon du Chocolat hat da einiges zu bieten.
Auf einem großen, eckigen Tisch wirft eine dicke, bräunliche Masse Blasen. Es blubbert, zischt und es riecht gut. Nach Schokolade. Fasziniert stehen Schaulustige um die Installation. Künstler Romain Duclos erklärt sein Werk. Unter dem Tisch habe ich Bassboxen angebracht, die Lärm erzeugen. Je nach Vibration nimmt die Schokoladenmasse auf dem Tisch verschiedene Formen an. Damit will ich zeigen, dass Dinge nicht immer so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Man muss immer genauer hinschauen und dann entdeckt man mehr in den Formen. Duclos Installation ist nur eines von vielen Kunstwerken, die dieses Jahr auf dem Salon du Chocolat zu sehen sind. Die Besucher sind vor allem von der 4 Meter großen King Kong-Statue aus dunkler Schokolade beeindruckt. Und auch der 200 Kilo schwere Schokonachbau des Pariser Triumphbogens ist ein Publikumsmagnet. Nicht nur deshalb, weil er mit mehr als 4000 glitzernden Kristallen besetzt ist. Weniger opulent hat die Künstlerin Juli gearbeitet. Sie hat kleine filigrane Tiere aus Schokolade geformt. Viel Arbeit, sagt sie. Das Schwierigste ist es, die passende Temperatur zu finden. Wenn es zu warm ist, wird die Schokolade zu weich. Wenn es nicht warm genug ist, kann man sie nicht verarbeiten. Daraus etwas so Kleines zu formen, muss man erst mal üben. Noch kleinteiliger arbeitet vermutlich nur noch der 3D-Drucker. Befüllt mit einer Schokoladenpatrone druckt er Tortendekorationen. Gerade produziert er einen Schmetterling. Laut Besitzer Bertrand Busson ist die Maschine ein Muss für jeden Schokoladier. Zuerst entwirft man ein Design mit dem Computer und die Maschine produziert dann das Deko-Objekt. Dieser Schmetterling zum Beispiel ist genau 7 mm dick und in exakt 19 Minuten fertig. Man kann also sehr filigrane Sachen schnell herstellen. Mit der Hand wäre das unmöglich. Außerdem verschwendet der 3D-Schokodrucker keine Schokolade. Für den Hausgebrauch ist er aber zu teuer. Er kostet 100.000 Euro. Kunst ist eben nicht billig. Auch dann nicht, wenn sie nur aus Schokolade ist.
In Kunst investieren, die aus Schokolade besteht. Wenn ein Sammler da naschsüchtige Kinder hat, dann kann es aber sehr schnell sehr teuer werden. Mit Frauke Feldmanns künstlerisch-kulinarischem Bericht aus Paris endet unser Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.